Freitag in der Arena, der Ökostrom AG Podcast.
Herzlich willkommen bei Freitag in der Arena, dem Klima-, Umwelt- und Zukunftstalk der Ökostrom AG. Mein Name ist Ulrich Streibel, ich bin Vorstand der Ökostrom AG und begrüße euch recht herzlich bei unserem Zukunftstalk. Heute reden wir über die Mobilität der Zukunft und dazu begrüße ich Barbara Lahr, Forscherin in diesem Bereich. Willkommen Barbara, schön, dass du da bist.
Mein Name ist Barbara Lahr, ich forsche und lehre an der TU Wien am Institut für Verkehrswissenschaften und da zum Thema Verkehr in all seinen Facetten, aber vor allem zu dem Thema, wie wir unser Verkehrssystem nachhaltiger gestalten können. Das heißt, wie wir die Klimaziele erreichen, aber für mich ist auch besonders interessant, wie wir das sozial gerecht schaffen.
Schön, darüber reden wir heute, Barbara. Jetzt fange ich mal bei mir selber an. Mobilität ist ja ein total emotionales Thema und als ich jung war und auf dem Land aufgewachsen bin, da war das Auto das Statussymbol schlechthin, das war auch Symbol für Freiheit und es war ganz wichtig für uns damals. Und heute ist es so, dass wir aber eigentlich eher aufs Auto verzichten wollen, dass wir andere sollen, dass wir andere Mobilitätsformen suchen. Das ist ja schon ein sehr emotional belegtes Thema. Jetzt sagst du, und ich zitiere etwas von dir, die Wissenschaft hat gezeigt, dass auch im Stadtverkehr einschneidende Maßnahmen gesetzt werden müssen, um die Klimaziele zu erreichen. Die Zeit drängt, wir müssen etwas tun. Wir haben dabei die Chance, unsere Stadt besser zu gestalten. So sagst du jetzt dem noch Jugendlichen in mir mit 18 Jahren, dass ich nicht mehr Auto fahren darf?
Nicht so direkt. Also wir müssen grundsätzlich was verändern in der Stadt und am Land. Das wird unterschiedlich aussehen dort. Aber es geht nicht darum, den Menschen direkt zu sagen, ihr dürft nicht mehr mit dem Auto fahren, sondern es geht darum, die entsprechenden Strukturen zu schaffen, dass es normal wird, nicht mit dem Auto zu fahren. Das heißt, dass es das Einfachste ist, das Bequemste und auch das Billigste, nicht das Auto zu nehmen, weil wir eben unser Verkehrssystem so darauf ausgelegt haben, dass derzeit nicht der Fall ist. Also wir haben in den letzten 100 Jahren unsere Städte, da wird es mittlerweile ein bisschen revidiert wieder, aber vor allem den ländlichen Raum so gebaut, dass viele Menschen aufs Auto angewiesen sind. Jetzt zu sagen, ihr dürft es nicht mehr fahren, das geht nicht. Also man muss schon auch etwas verändern an den Verkehrsinfrastrukturen, an auch den Preisen im öffentlichen Verkehr und so weiter. Also da gibt es eine Reihe an Maßnahmen, die wir setzen müssen, damit es überhaupt möglich wird für manche umzusteigen. Und das wird ein langer Prozess sein. Wir haben jetzt 100 Jahre, sage ich mal, in die falsche Richtung gearbeitet. Das wird auch dauern, das wieder anders zu machen. Aber wir müssen heute anfangen, die Schritte zu setzen, dass es möglich ist, dass die Jugendlichen dann vielleicht in 20 Jahren nicht mehr mit dem Auto fahren müssen.
Da kommen wir dann gleich noch drauf, was es da alles für Konzepte gibt. Da wirst du uns sicher Spannendes erzählen. Aber jetzt will ich erstmal dich kennenlernen und auch den Zuschauerinnen, Zuschauern, Zuhörerinnen und Zuhörern in diesem Podcast einfach dich nahe bringen. Jetzt ist mir Mobilität dein Thema. War das schon dein Berufswunsch als Kind oder wie bist du zur Mobilität gekommen?
Nein, eher über Umwege. Also ich habe Bauingenieurwesen an der TU studiert, weil ich etwas Technisches machen wollte. Das hat mich interessiert. Ich habe mir gedacht, da gibt es auch zu wenige Frauen. Vielleicht probiere ich das einmal aus und das hat mir immer gut gefallen. Aber das Mobilitätsthema fand ich dann wirklich am spannendsten, habe da dann auch meinen Schwerpunkt drauf gelegt. Und jetzt das Glück, dass ich an der TU auch dazu arbeiten muss. Aber eigentlich, ich komme zwar aus Wien, aber aus einem Randbezirk und da war es auch ganz normal. Die Familien haben 3 Autos, der Alltag wird mit dem Auto bewältigt. Also es war nicht immer so, dass ich pro Mobilitätswende war.
Jetzt bist du aber drin. Was ist denn eigentlich so die größte Herausforderung oder die größten Herausforderungen in deinem Beruf?
Naja, dadurch, dass ich an der TU forsche, ist für mich die größte Herausforderung eigentlich diese Diskrepanz. Also da gibt es einen großen Abstand zwischen dem, was wir in der Forschung anschauen, mit welchen Fragen wir uns beschäftigen und dem, was draußen, sage ich mal, in der Realpolitik und der Verkehrsplanung umgesetzt wird. Also da laufen viele Entscheidungen noch immer in die falsche Richtung, wo der Autoverkehr stark gefördert wird, während wir uns in der Wissenschaft eben, da ist schon seit Jahrzehnten bekannt, dass wir von dem eigentlich weggehen müssen. Und da stellt sich für mich immer die Frage, ist das sinnvoll, jetzt in der Forschung noch weiter zu denken, während wir eigentlich draußen auf der Straße noch nicht einmal das umgesetzt haben, was schon seit Jahrzehnten bekannt ist. Das ist vielleicht so meine persönliche Herausforderung zu dem Thema.
Ja, das glaube ich. Das ist bestimmt ein großes Spannungsfeld. Jetzt beginnen wir mal mit dem Wort Mobilitätswende oder Mobilitätsveränderung. Was versteht man da eigentlich drunter?
Unterschiedliche Dinge. Also das ist nicht eindeutig definiert, das ist jetzt kein wissenschaftlicher Begriff, aber ich beschreibe es gerne in der Unterscheidung von drei Begriffen, die oft genannt werden. Antriebswende, Verkehrswende, Mobilitätswende. Also Antriebswende wäre zum Beispiel, wir fahren weiterhin mit dem Auto, aber andere Motoren oder füllen E-Fuels ein oder steigen auf E-Autos um. Sonst passiert nichts. Verkehrswende wird meistens schon weitergedacht. Das heißt, der Umstieg vom Autoverkehr, dass mehr mit den Öffis gefahren wird, mehr zu Fuß gegangen, mit dem Rad gefahren wird. Und Mobilitätswende, der Begriff, ist dann noch weiter gefasst. Dass man sagt, okay, wir schauen uns auch an, wie hängt das mit der Raumplanung zusammen? Vielleicht müssen wir dort auch Schritte setzen. Das ist einfach sehr weit gefasst, dass wir unser Mobilitätssystem, unser Mobilitätsverhalten grundsätzlich überdenken müssen, hin in eine nachhaltige Richtung. Derzeit wird am meisten darüber diskutiert, dass wir eben die Klimaziele einhalten, das heißt, dass wir CO2-Emissionen reduzieren im Verkehrsbereich. Ja, aber es gibt noch viele andere Punkte oder negative Effekte von zu viel Autoverkehr, die wir gerne verändern möchten, wofür es die Mobilitätswende bräuchte.
Jetzt höre ich bei dir schon raus, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird aus deiner ForscherInnensicht, einfach nur vom Verbrenner auf den Elektromotor umzusteigen oder auf E-Fuels. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, oder? Habe ich das richtig rausgehört?
Ja, also die Frage ist, wofür wird es reichen? Und da kann man sich zum Beispiel anschauen, CO2-Emissionen in Österreich, und das haben ja Institutionen schon gemacht, das Umweltbundesamt hat sich das angesehen, wenn wir nur auf E-Autos umsteigen würden, der mit Strom aus erneuerbaren Energien funktioniert, dann schaffen wir zwar sehr viele Emissionsreduktionen, aber es reicht nicht mal aus, um die Klimaziele in Österreich zu erreichen, und es geht nicht schnell genug einfach. Das heißt, wir brauchen noch andere Maßnahmen, wir müssen unser Mobilitätsverhalten verändern. Und der Umstieg auf E-Autos löst ja eben auch nur das eine Problem, dass wir nicht mehr diese Emissionen am Auspuff haben, aber es ändert nichts an dem großen Platzverbrauch, den Autos haben. Es ändert nichts an dieser eigentlich sehr ineffizienten Art der Fortbewegung. Also manchmal sitzt nur eine Person drinnen, dann habe ich ein tonnenschweres Gerät, das ich noch dazu mittransportieren muss. Es ändert nichts an diesen Unfällen. Also wir haben immer noch Verkehrstote in Österreich zum Beispiel. Und an vielen anderen Effekten, wie die Zersiedelung, die auch mit der Autobenutzung zusammenhängen. Deswegen plädiere ich dafür, dass es umfassender sein muss. Also die Anzahl der Autos reduzieren schrittweise, und die noch übrig sind, müssen natürlich emissionsfrei fahren. Also wir brauchen die Elektroautos, das ist ganz wichtig. Man darf nur nicht glauben, dass das alleine reicht. Also da kann es dann auch wieder Rebound-Effekte geben. Das heißt, dass man, wenn man sich ein E-Auto kauft, am Ende viel mehr damit fährt, weil man glaubt, das ist so umweltfreundlich. Und am Ende verbraucht man dann noch mehr Energie, die uns dann wieder woanders fehlt in der Dekarbonisierung.
Jetzt sind wir ja hier in Wien, bleiben wir vielleicht mal bei der Stadt. Die Stadt Wien hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil des Autoverkehrs bis 2030, und das ist ja schon ziemlich bald, in etwa zu halbieren. Wie wollen die das schaffen und ist das realistisch?
Es ist ein gutes Ziel, und ich glaube, als es das erste Mal geäußert wurde, war es noch meiner Meinung nach relativ realistisch, das zu erreichen. Die Stadt hinkt aber ein bisschen in den Entscheidungen oder Maßnahmen hinterher, die es dafür bräuchte. Also wir kommen in immer größeren Schritten im Jahr 2030 näher, und mittlerweile glaube ich nicht mehr, dass es machbar ist. Also vielleicht, wenn wir von heute auf morgen anfangen, die richtigen Schritte zu setzen.
Aber was würden halbieren überhaupt heißen? Das heißt, die Hälfte der Autos raus?
Die Zahl bezieht sich, glaube ich, auf die Fahrten, die Wege, die zurückgelegt werden mit den Autos. Und dann gibt es auch noch ein Ziel zur Reduktion vom Motorisierungsgrad, also wie viele Autos man besitzt. Und es gibt da sehr gute Strategiepapiere von der Stadt, also die Smart City Rahmenstrategie, den Stadtentwicklungsplan, Fachkonzept Mobilität. Und es stehen auch gute Maßnahmen drin, wie man das erreichen möchte. Einerseits eben die Flächen neu verteilen, also weniger Parkplätze im öffentlichen Raum, teilweise weniger Fahrstreifen, dafür breitere Gehsteige, das heißt besseres zu Fuß gehen, die Radwege ausbauen, auch den öffentlichen Verkehr ausbauen, vor allem in den Randbezirken. Und teilweise passieren im Kleinen diese Schritte schon. Nur in Wien haben wir auch die Thematik, dass die Bezirke sehr, sehr viele Kompetenzen im Verkehrsbereich haben und die Entscheidungen in den einzelnen Bezirken dann oft dem widersprechen, was eigentlich die offizielle Strategie der Stadt ist. Das heißt, dass dafür entschieden wird, dass man eher mehr Parkplätze schafft und ja, das Radwegenetz nicht so gut ausbaut. Und an diesen kleinen einzelnen Entscheidungen hakt es dann im Endeffekt.
Also du sagst eigentlich, die Konzepte sind da und zumindest auf der Stadtebene der politische Wille, aber passieren tut ein bisschen was schon, finde ich, also wenn wir jetzt schauen, was alles gebaut wird, aber es passiert zu wenig.
Es passiert zu wenig. Also wir haben in den letzten Jahren ein bisschen eine Dynamik gesehen beim Radverkehr. Das möchte ich nicht schlecht reden, also das ist gut, das ist meiner Meinung nach immer noch zu langsam. Wien kann aber auch auf guten Entscheidungen aus der Vergangenheit eigentlich aufbauen. Also der öffentliche Verkehr in Wien ist international gesehen eigentlich fast unschlagbar. Da haben wir ein super Netz an U-Bahnen, Straßenbahnen, Buslinien. Also kaum eine Wienerin muss länger als 300 Meter zur nächsten Öffi-Station gehen. Das ist wirklich super. Im Radverkehr gilt noch viel aufzuholen. Das wird gerade versucht zu probieren. Und im Ansatz gehen schon Parkplätze und Fahrspuren, nimmt man dafür her. Aber mir kommt vor, oft dort, wo dann wirklich der Konflikt ist, wo es heißt, wir müssten hier eine Fahrspur wegnehmen, da traut man sich dann nicht. Da macht man dann den Gehsteig ein bisschen schmäler und nimmt was vom Grünstreifen weg und versucht es allen recht zu machen. Aber das Problem ist, wenn das Autofahren weiterhin so bequem ist, wird sich durch ein besseres Angebot an Radverkehr nicht so viel verändern. Also wir müssen auch ein bisschen restriktive Maßnahmen gegen den Autoverkehr machen. Sonst schaffen wir das nicht, dass die Stadt ihre eigenen Ziele erreicht.
Jetzt ist ja die Stadt dann doch deutlich anders als das Land. Also ich bin am Land aufgewachsen und wollte unbedingt den Führerschein. Meine Kinder wachsen in der Stadt auf, die interessiert den Führerschein überhaupt nicht. Es ist eher mühsam, sie dazu bewegen, den zu machen. Stadt verstehe ich, was muss man am Land tun, dass dort die Mobilität anders werden kann?
Da ist die Herausforderung halt noch größer. Also es gibt Gebiete, die wirklich stark zersiedelt sind. Das heißt, wo auch die Nutzungen immer weiter auseinanderdriften. Und da wird es schwierig. Also das sage ich ganz klar, da haben wir große Herausforderungen, die wir aber auch angehen müssen. Und ich finde, es geht nicht nur darum, dass wir nachhaltig mobil sind, sondern auch, dass am Land die Menschen selbstständig mobil sein können. Also zum Beispiel auch bis ins hohe Alter, wenn man vielleicht nicht mehr selbst mit dem Auto fahren kann oder auch für Kinder, die nicht selbst Auto fahren können, dass wir da sicherstellen, dass die mobil sein können eigentlich und am öffentlichen Leben teilhaben. Und es gibt manche Gebiete, die das schon gut machen. Also in Vorarlberg zum Beispiel, da haben wir auch einen recht hohen Anteil von Radfahrenden. Der öffentliche Verkehr ist dort auch sehr gut ausgebaut. Und da ist auf jeden Fall noch Potenzial, dass wir den klassischen Linienverkehr ausbauen. Mit mehr Buslinien, auch die Bahn ausbauen. Leider wurden ja viele von diesen kleineren Anschlussbahnen eingestellt. Die könnte man vielleicht reaktivieren. Aber diese ganz zersiedelten Gebiete, da zahlt sich das meistens nicht aus oder ist absolut nicht wirtschaftlich, öffentlichen Verkehr, den klassischen, nach Fahrplan fahren zu lassen. Da gibt es jetzt immer mehr Initiativen zu so Bedarfsverkehr oder Mikro-ÖV, sagt man auch dazu. Das heißt, dass hier kleinere Fahrzeuge nach Bedarf fahren. Das heißt, da kann ich dann anrufen oder über die App bestellen und der fährt nur, wenn ich das brauche und holt die Leute dann auch ab. Also Anrufsammeltaxi kann man das auch nennen, gibt es auch schon länger. Jetzt ist das halt App-unterstützt und funktioniert so auch moderner. Das wird gerade sehr viel ausprobiert in den unterschiedlichsten Gegenden. Und ich glaube, das kann gut funktionieren. Auch als Übergangslösung vielleicht, weil ich glaube, wir müssen schon die Raumplanung adressieren. Dass wir sagen, wir müssen auch die Ortskerne wieder stärken im ländlichen Raum. Dass es da Nahversorgung gibt, dass man nicht darauf angewiesen ist, mit dem Auto zum nächsten Supermarkt zu fahren. Dass wir schauen, wie können wir auch Arbeitsplätze wieder mehr aufs Land bringen, dass die Pendelwege nicht so weit sind. Da liegt, glaube ich, Potenzial, aber die großen Herausforderungen am Land. Ja.
Aber das sind ja schon ziemlich gewaltige Entscheidungen oder Entscheidungen. Die Frage ist ja, wer entscheidet sowas? Also das sind ja riesige, riesige Veränderungen. Und du hast gesagt, 100 Jahre haben wir eigentlich in eine Richtung gearbeitet, die wir jetzt wahrscheinlich zumindest kritisch betrachten müssen. Da wird nicht alles falsch gewesen sein, aber alles richtig war auch nicht. Bleiben wir vielleicht wieder bei der Stadt. Was kann man denn tun, in den gewachsenen Infrastrukturen der Stadt dann umzugestalten, sodass eigentlich die Notwendigkeit, beispielsweise das Auto überhaupt in der Stadt zu haben oder überhaupt eins zu besitzen, dass die geringer wird?
Also ich sage, in vielen Städten ist es eh schon so, dass man das Auto nicht unbedingt braucht. Also vielleicht für in manchen Gebieten und für manche Menschen, und viele werden es auch in der Zukunft brauchen. Also es ist ja nicht, wir gehen ja nicht auf null Autos, aber es muss sich stark reduzieren. Und dafür muss ich einfach die Alternativen haben, aber auch den Anreiz umzusteigen. Also nur weil es die Alternativen gibt, heißt das nicht, dass die Menschen sie nutzen. Die Menschen sind auch Gewohnheitstiere, also es ist sehr schwierig, diese Gewohnheit aufzubrechen, wenn ich zum Beispiel jeden Tag mit dem Auto in die Arbeit pendel. Da kann man sich auch unterschiedliche Strategien überlegen, aber das Wichtige ist eben, dass die Infrastruktur vorhanden ist, die mir auch entsprechende Signale gibt, dass ich mich so verhalte. Also ich sage mal ein starkes Beispiel, jemand hat sein Auto direkt vor der Haustür oder in der Tiefgarage und am Arbeitsplatz auch den Parkplatz. Und es gibt weder einen Radweg dorthin, noch gibt es einen öffentlichen Verkehr. Natürlich wird er das Auto benutzen. Wenn ich aber eine Sammelgarage habe, wo ich zu meinem Auto schon so lange gehen muss wie zur Haltestelle des öffentlichen Verkehrs, dann steige ich vielleicht gar nicht erst ein ins Auto, sondern nehme den Zug oder die U-Bahn oder was auch immer da ist. Oder wenn ich gut ausgebaute Radwege habe, die teilweise durchs Grüne gehen, wo ich quasi Erholung auf meinem Arbeitsweg verspüren kann, dann werde ich das auch eher wählen als Verkehrsmittel, um in die Arbeit zu kommen. Oder wenn ich Kinder habe, muss ich mir auch überlegen, wie kann ich die transportieren. Da ist man sehr, sehr schnell im Auto, vor allem Jungfamilien. Und da gibt es jetzt aber auch immer mehr, die das Lastenrad für sich entdecken, wo man dann die Kinder auch am Fahrrad mitnehmen kann. Dafür brauche ich dann aber auch die entsprechende Infrastruktur. Also breite Radwege, Abstellplätze, die breit genug sind, die sicher sind und, und.
Da ist einiges zu tun. Was sind denn die Hürden? Warum passiert es nicht? Weil ich meine, irgendwie ist es uns allen klar, oder? Dass man in der Stadt einfach eigentlich kein Auto nutzen muss und auch nicht sollte. Das, glaube ich, wissen wir alle. Auf dem Land brauchen wir es noch, da fehlt letztlich die Alternative, wie du sagst, vielleicht Sammeltaxis oder andere Konzepte. Aber was ist der Grund dafür, dass es eben nicht schnell genug passiert?
Es ist halt ein komplexes System, und das wird auch versucht in der Forschung zu beschreiben, wo viele Dinge ineinander spielen. Und natürlich gibt es einerseits die Industrien, die davon profitieren, also die Autoindustrie, die lange Zeit sehr stark gefördert wurde und davon profitiert hat, dass viele Menschen mit dem Auto fahren. Und das geht dann Hand in Hand mit dem Infrastrukturbau, aber natürlich auch mit einer entsprechenden Kultur und sozialen Normen. Also wenn wir sagen, das Auto gilt als Statussymbol, als Symbol der Freiheit, dann ist es schwer, davon wieder wegzukommen. Und ich glaube, deswegen müssen wir einfach an sehr, sehr vielen Stellen ansetzen, wo derzeit das System aber so aufgebaut ist und sich nicht ändern möchte. Also wir müssen bei der Autoindustrie schauen, wie kann die überleben und die Arbeitsplätze, wenn wir vielleicht nicht mehr so viele Autos produzieren wollen oder zumindest nicht mehr verkaufen wollen in Österreich. Das ist ein Thema. Wie schaffen wir es, gesellschaftlich neue Normen zu etablieren, dass es cool ist, mit dem Lastenrad zu fahren und nicht mit dem Auto, und vielleicht auch das am Land schaffen, wie wir es schaffen, in der Planung jene, die ausgebildet wurden zu einer Zeit, als es galt, möglichst den Autoverkehr frei fließen zu lassen, dass da ein Umdenken stattfindet, dass die vielleicht dann auch mal einen anderen Verkehrsmittel Priorität einräumen in der Planung, dass wir unsere Gesetze ändern. Also das ist ja auch alles in formalen Regeln niedergeschrieben. Wenn wir allein denken an die Bauordnungen, wo Stellplatzverordnungen sind, also man ist ja auch gezwungen, Autoabstellplätze zu bauen, wenn man neue Gebäude baut. Man ist nicht gezwungen, dass man eine Haltestelle des öffentlichen Verkehrs in der Nähe hat, wenn man ein neues Gebäude baut. Also es dringt in so viele Bereiche und ist natürlich auch in Abhängigkeit mit unserem Wirtschaftssystem. Also dass wir sagen, wir brauchen ja nicht nur den Verkehr für Personenmobilität, sondern auch für Güterverkehr. Das heißt, die Infrastruktur wird auch für das ausgebaut. Und dass wir sagen, wir müssen möglichst pendeln können zu den Arbeitsplätzen mit dem Auto. Das spielt in so viele Dinge mit ein und das kann man nicht alles von heute auf morgen ändern. Aber das Spannende ist, finde ich, es gibt so viele Stellen, wo man ansetzen kann. Das heißt, überall in diesem System gibt es Anknüpfungspunkte und da kann auch jeder an dem arbeiten oder sich dort einsetzen, wo es am besten passt. Also stelle ich vielleicht mein eigenes Mobilitätsverhalten um und das strahlt dann aus auf Freunde und Familie. Arbeite ich in der Verkehrsplanung? Kann ich das machen? Oder in der Forschung? Oder wo auch immer. Und weil wir halt nicht so genau wissen, wie das geht, geht es in unserer Forschung auch immer mehr in die Richtung, wir nennen das Umsetzungsforschung, um herauszufinden, woran es hakt. Im Endeffekt geht es da vor allem um Interdisziplinarität mit Politikwissenschaft, mit Soziologie, um zu verstehen, warum wir uns nicht verändern. Und das ist halt schwierig für technisch ausgebildete Menschen wie mich, auch dieses Umdenken zu schaffen und zu versuchen, wie können wir auch in die Richtung forschen, weil wir ja eh schon wissen, welche Konzepte theoretisch dazu beitragen würden, diese Mobilitätswende zu schaffen.
Das ist ein gutes Stichwort. Du sagst, eigentlich haben wir die Konzepte ja alle. Aber wir tun ja phasenweise ganz was anderes. Also wenn ich jetzt schaue, die Stadterweiterungsgebiete in Wien, da gibt es einmal Wohngebiete und dann gibt es Einkaufszentren. Das führt ja automatisch dazu, dass die Leute da draußen mit dem Auto zwischen dem einen und dem anderen hin und her fahren müssen.
Ja.
Wie kann man da ansetzen, dass da ein Umdenken stattfindet, dass wir ganz anders die Themen denken, nämlich eigentlich muss ja der Verkehr dadurch vermieden werden, dass ich gar nicht fahren muss. Also Beispiel, ich habe mal in New York gelebt, da ist alles innerhalb von 4 Häuserblocks, alles. Alles, was ich mein ganzes Leben tue, ich muss diese 4 Häuserblocks nie verlassen, wenn ich nicht will. Da brauche ich kein Auto. Aber wir machen ja phasenweise genau das Gegenteil. Also wir schaffen Wohnraum, wir schaffen Büroflächen und wir schaffen dann Einkaufsflächen. Was müssen wir anders machen?
Ja, die Raumplanung angehen. Also dieses Konzept, wie beschrieben, gibt es ja auch schon länger. Früher hat man gesagt, Stadt der kurzen Wege oder auch polyzentrale Stadt. Jetzt ist 15-Minuten-Stadt, wo eben alles innerhalb von 15 Minuten erreichbar ist. Was in Paris wird das verfolgt unter diesem Visionsnamen. Das wäre ideal, ja. Und früher wurden die Städte auch so gebaut und in einigen Großstädten ist es auch noch so möglich. Es gab dann eine Zeit, wo das aber als gute Planung gegolten hat, dass man das trennt, die Funktionstrennung. Das wurde einerseits erst möglich durch die Massenmotorisierung, weil es dann möglich war, hin und her zu pendeln mit dem Auto, stammt aber auch aus einer Zeit, wo Städte als etwas Dreckiges gegolten haben. Also die Produktionsstätten, wo man gearbeitet hat, das war ja auch gesundheitsschädlich. Und aus dem heraus war das logisch, dass man dann woanders wohnen möchte, was grüner ist, wo die Luft sauberer ist. Also das ist ja nicht einfach aus Blödheit historisch gewachsen, sondern das hat ja seine Gründe, warum sich das so entwickelt hat. Dann natürlich auch mit den wirtschaftlichen Interessen, weil davon profitieren Immobilienentwickler, jene, die die Infrastruktur bauen, jene, die die Autos bauen und so weiter. Also da kann man ein Geschäft machen damit. Es zerstört dann aber halt vielleicht diese lokalen Wirtschaftsstrukturen, die wir hatten, wo alles nah beieinander ist, wo man zu Fuß einkaufen gehen kann und dann gibt es halt den Kreisel ums Eck nicht mehr. Ich glaube, wir machen es auch heutzutage nicht, weil wir diese Silos, sagt man manchmal. Das heißt, wir haben diese unterschiedlichen Themengebiete. Da gibt es die Verkehrsplaner, dann gibt es die Raumplaner, dann gibt es die Architektinnen, die vielleicht die Stadtplanung machen. Und jeder macht so sein Ding, aber man denkt das nicht zusammen. Also wir bräuchten eigentlich diese integrierte Verkehrsplanung, wo man zusammen denkt, wo bauen wir neue Wohneinheiten hin, wo bauen wir neue Gewerbeeinheiten hin und mit welchen Infrastrukturen sind die miteinander verbunden. Wäre besser, ja?
Dafür laden wir dann eine Politikwissenschaftlerin ein. Du musst die Konzepte entwickeln und jetzt Menschen zum Umdenken zu bringen, dass sie es anders tun, das läuft häufig übers Geld. Ist Autofahren zu billig?
Ja und nein. Also es spiegelt nicht die tatsächlichen Kosten des Autoverkehrs wider. Deswegen ist es zu billig. Und es ist zu billig, als dass die Menschen umsteigen würden. Aber, und das finde ich, muss man immer dazu sagen, es ist für manche Menschen, die darauf angewiesen sind, jetzt schon zu teuer. Das heißt, wir müssen Alternativen schaffen für diese Menschen, damit die auch umsteigen können und dann schrittweise diese externen Kosten internalisieren. Also, dass sich im Preis fürs Autofahren das widerspiegelt, was wir letztendlich als Gesellschaft dafür bezahlen müssen, aufgrund von Unfällen, Umweltverschmutzung und so weiter. Und ja, also die Kosten sind ein großer Faktor in der Verkehrsmittelwahl. Also da würde ein großer Hebel drin liegen, ist aber auch das, was sehr emotional ist. Also niemand möchte diesen Gelbwesten-Protest, den wir in Frankreich gesehen haben, bei uns erleben. Und es ist ja auch legitim, dass Menschen, die sich das Leben dann nicht mehr leisten können, dagegen demonstrieren, wenn sie sich das Autofahren nicht mehr leisten können, obwohl sie darauf angewiesen sind. Ja, also es ist zu teuer. Aber vielleicht ein positives Beispiel, wo es darum geht, die Gewohnheit vom Autofahren aufzubrechen. Es gab ein spannendes Projekt in der Schweiz, wo man 100 Haushalten für einen Monat das Auto weggenommen hat. Also die mussten, glaube ich, wirklich den Autoschlüssel abgeben. Und dann hat man versucht, diese Gewohnheiten aufzubrechen. Die haben ein Ticket für den öffentlichen Verkehr bekommen, die haben ein Carsharing-System, da haben sie einfach gratis Zugang bekommen. Ich glaube, E-Bikes wurden auch vergeben für 31 Tage. Und am Ende von diesem Monat haben dann, ich glaube, 27% ihr Auto verkauft. So, da hat man gesehen, manchmal muss man das nur erleben und sehen, wie es anders geht, dass es vielleicht auch besser sein kann. Und dann geht es auch. Also das war jetzt da, bei 70% ging es halt nicht. Aber auch die werden was dabei gelernt haben und vielleicht in Zukunft nicht für alle Wege das Auto benutzen. Also Menschen sind anpassungsfähig und wenn man sie lässt und auch die Rahmenbedingungen verändert, dann können sie auch anders mobil sein. Also wir haben ja eine historische Entwicklung zu absolut viel mehr Autoverkehr gesehen und jetzt können wir es auch wieder verändern, dass das weniger wird. Aber es muss kein Rückschritt sein, sondern wir haben ja dazugelernt und können trotzdem ein modernes Leben führen, das sogar besser ist als das mit dem Auto.
Wie ist denn deine Vision, so als Abschlussfrage vielleicht noch, deine Vision von einer Mobilität der Zukunft in 10, 20, 30 Jahren?
Also 10, 20, 30 Jahre sind sehr unterschiedliche Entwicklungsschritte. Ich glaube, auch in 30 Jahren werden wir nicht dieses Zielbild erreicht haben, das ich mir vielleicht vorstelle. Aber für mich wäre es schön, wenn wir eine Art nachhaltige Mobilitätsgarantie haben. Das heißt, dass niemand darauf angewiesen ist, ein eigenes Auto benutzen zu müssen, weil ich Alternativen habe wie Carsharing oder Mikro-ÖV oder gut mit dem Fahrrad fahren kann. Das ist eher so im ländlichen Raum. Und sonst beschreibe ich es ganz gerne, wie sich eigentlich das Leben in der Stadt dann anfühlt. Also man kann sich vorstellen, wenn man auf der Straße ist, dass man die Vögel zwitschern hört und Kinder lachen, weil dieser Autolärm weg ist. Dass es möglich ist, von der eigenen Haustür zum nächsten Park zu gehen, ohne auf einer stark befahrenen Straße sein zu müssen. Dass wir unsere Wohngebiete so verkehrsberuhigt haben, dass man keine Angst hat, die Kinder draußen spielen zu lassen. Dass wir auf unseren Hauptachsen vom Verkehr, dort fahren alle mit Elektroautos und es gibt aber breit ausgebaute Radwege, wo sich alle sicher fühlen, also vom kleinen Kind bis zur betagten älteren Frau fühlen sich da alle sicher, können mit dem Fahrrad fahren, Und ja, es ist mehr wieder so ein Leben auf der Straße. Also man kommt auch mit den Leuten zusammen, weil alles viel ruhiger ist und entspannter. Und wenn man ein Auto braucht, dann parkt man sich eins aus, kann aber auch längere Strecken über Radhighways zum Beispiel ins Umland fahren für ein Wochenende auf Urlaub oder so.
Das ist ein schönes Bild, Barbara. Und wenn du es jetzt tun könntest, also du hättest jetzt für einen Tag die allumschränkte Macht, die Mobilität zu verändern und für die Zukunft fit zu machen, was würdest du tun? Welche Maßnahmen würdest du ergreifen und einfach durchsetzen?
Das müssen viele sein. Aber ich glaube, wir müssen auch auf der rechtlichen Ebene ansetzen. Also wir könnten eine Art Mobilitätswendegesetz machen, das vielleicht auch andere Gesetze berührt, wo wir sagen, die Straßenverkehrsordnung richtet sich nicht nur nach möglichst frei fließendem Autoverkehr aus, sondern es gibt Priorität fürs Zu-Fuß-Gehen, fürs Radfahren, für den öffentlichen Verkehr. Wir schaffen unsere Stellplatzverordnungen ab und stattdessen gibt es die Garantie, dass man den Anschluss zu einem öffentlichen Verkehr mit gewissen Qualitätskriterien hat. Dann müssen wir natürlich die Raumplanungsgesetze überarbeiten oder wie dort Entscheidungen getroffen werden. Kompetenzverteilung zum Beispiel mehr zu den Bundesländern. Und wir müssen die kontraproduktiven fossilen Subventionen abschaffen. Das heißt Ökologisierung der Pendlerpauschale, das heißt kein Dieselprivileg mehr, kein Dienstwagenprivileg mehr, diese Dinge. Und was ich auch gern umsetzen würde, wäre als Prämie, wenn man sein Auto aufgibt, dann bekommt man ein E-Bike vom Staat.
Cool.
Ich glaube, das könnte viel helfen.
Ja, das könnte wirklich helfen. Zum Schluss, nachdem du das machen durftest, einen Tag, was du wolltest, zum Schluss kommen wir wieder ein bisschen ins Praktische. Was würdest du denn raten, wir machen das immer als Tipp am Freitag, was kann denn so jeder Einzelne von uns tun, auch wenn wir nicht die allumschränkte Macht haben einen ganzen Tag lang, wie können wir doch ein bisschen wirksam sein, damit wir die Städte lebenswerter machen, die Mobilität verändern, damit wir am Land auch besser zurechtkommen? Oder einfach, was du glaubst, dass wir tun sollten, denken sollten, anschauen sollten, lesen sollten. Was ist dein Tipp am Freitag?
Der Ökostrom AG-Tipp am Freitag.
Ich habe dann tatsächlich ein Buch mitgebracht, das heißt Kipppunkte, Strategien im Ökosystem der Klimabewegung. Und am Anfang steht ein bisschen die These, dass die Klimabewegung derzeit in der Krise ist, hat nicht mehr so die Schlagkraft wie Fridays for Future am Anfang, lässt unterschiedlichste Initiativen zu Wort kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und am Ende gibt es einen Ausblick zu möglichen Strategien, wie wir weiter vorankommen. Und ich finde es vor allem schön, wegen diesem Ökosystem-Ansatz, der zeigt, dass jeder, der was tun möchte für eine bessere Zukunft, kann seinen Platz finden in diesem Ökosystem. Also das heißt nicht, dass andere was falsch machen, also dass die Klimakleber das falsch machen oder dass jene, die in den Unternehmen was verändern möchten, das falsch machen, sondern dass wir eben an ganz vielen Orten Veränderung brauchen und jeder kann sich dort einsetzen, wo es am besten für ihn passt, wo vielleicht auch das Talent dafür vorhanden ist. Und es geht hier vor allem um soziale Bewegungen, also die Zivilgesellschaft. Aber ich glaube, jeder kann sich das mitnehmen und sich überlegen, wo ist eigentlich mein Platz in diesem Ökosystem, wo kann ich was beitragen.
Also Lektüre für den Urlaub. Herzlichen Dank, Barbara, dass du da warst. Ja. Herzlichen Dank an alle von euch, die ihr zugeschaut habt oder zugehört habt. Ich glaube, wir haben wieder Spannendes gelernt zur Mobilität. Dankeschön und danke an euch und ciao.